Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur mit Johannes Koch und mir, Rüdiger Schestag.
Hallo. Hallo,
Johannes.
Es ist soweit.
Es ist soweit und wir haben eine neue Folge. Und in unserer neuen Folge geht es um Vorbilder. Eure Vorbilder sitzen hier. Na, Spaß beiseite. Nein, wir wollen darüber reden, was sind denn Vorbilder und was in der Fotografie natürlich und wie definieren wir Vorbilder? Was sind vielleicht unsere Vorbilder?
Und haben warum? Wir überhaupt welche?
Genau, und warum? Und ist sicher ein ganz spannendes Thema, weil Vorbilder ja so ein bisschen auch den eigenen Entwicklungsprozess in der Fotografie begleiten oder auch mitgestalten können, weil man sich ja auch anlehnt. Aber vielleicht jetzt mal so die erste Frage an dich, was würdest du sagen, was ist denn generell ein Vorbild? Also ohne jetzt ganz speziell zu werden, was bedeutet ein Vorbild für einen Fotografen?
Gut, wenn man natürlich jetzt davon ausgeht, dass man Vorbilder als Fotografen hat, dann ist das in meiner Sichtweise jemanden, wo man der Meinung ist oder denkt, dass was er macht, eine gute Arbeit ist, bin ich der Überzeugung. Weil wenn es eine schlechte Arbeit wäre, wäre es ein blödes Vorbild. Also grundsätzlich erstmal Leute, wo man der Meinung ist und wo man vielleicht auch von außen wahrnimmt, Fotograf XY oder Künstler, wie auch immer, machen eine gute Arbeit. Und bei mir ist halt auch so, mir muss halt auch irgendwo auch das gefallen, was die Leute machen. Ich meine, man hört ja auch keine Musik von Leuten, wo einem die Musik nicht gefällt. Nur weil man sagt, nur weil 10.000 Leute sagen, die sind toll, heißt das ja nicht, dass ich den auch toll finden muss. Also ist, glaube ich, auch was sehr Persönliches, was sehr Eigenes.
Also es geht im Prinzip jetzt dann um das Produkt, also in dem Fall die Fotografie bei einem Fotografen, die muss dir gefallen, damit du sagst, das könnte ein Vorbild für mich sein.
Naja, es sollte, also wenn man jetzt natürlich noch Fotografie hat, sollte mir die Arbeit schon gefallen und ich muss auch Mehrwert sozusagen daran auch irgendwo sehen. Also wenn jemand, ich mache ja gerne was mit Licht, wwenn jemand für mich, für meine Begriffe was kein Licht setzen kann, wäre es für mich kein Vorbild, weil das für mich einfach essentiell mit zur Fotografie gehört.
Und, genau.
Also, ne, also da müsste man, also da muss es schon irgendwie zusammenpassen.
Also es ist ein Fotograf, der vielleicht auch mit einer bestimmten Technik arbeitet. Also bei uns könnte es zum Beispiel jemand sein, der analog Großbild ganz toll macht und auch ganz tolle Ergebnisse erzielt. Und also bei mir muss es nicht mal was sein, was ich selber auch mache. Ich finde zum Beispiel auch Landschaftsfotografen gibt es ganz tolle, obwohl ich selber jetzt nicht so ein Landschaftsfotograf bin. Aber jemand, wo ich sagen kann, das ist sowas, wo ich auch gerne hinkommen würde von der Qualität zum Beispiel.
Genau, wenn wir jetzt gerade beim Thema Landschaftsfotografen sind, sie inszenieren ja nicht, aber sie machen, also Landschaftsfotografen gestalten ihr Bild ja trotzdem, ne? Genau. Durch Perspektive etc. Und das kann man ja auch adaptieren in andere fotografische Bereiche hinein. Das ist ja nur nicht, also kein Ausschlusskriterium.
Genau, also Gestaltung wäre ein Thema. Ein anderes Thema wäre natürlich auch die Technik. Es gibt Vorbilder, wo man sagen kann, ja genau, also zum Beispiel Großbildfotografie, jemand macht es besonders toll, dann ist es für mich auch ein technisches Vorbild. Aber ich denke, es gibt noch mehr Aspekte, die Vorbildcharakter haben können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal dran denke an Fotografen wie Salgado, der zum Beispiel auch gesellschaftliche Aspekte ganz stark mit reinbringt. Da kann man auch sagen, das ist auch ein Vorbild für mich. Natürlich liebe ich die Bilder auch, aber da wäre auch der Aspekt, jemand, der sich einsetzt für Gesellschaft, für etwas, könnte auch ein Vorbild sein.
Ja, natürlich. Es gibt ja da auch mehrere Aspekte drin. Ne?
Also, das würde ich jetzt gerade so ein bisschen, ein bisschen mal gucken, was könnte da noch so alles dabei sein. Zum Beispiel kann es auch Humor sein. Also Martin Paar zum Beispiel finde ich fantastisch, wie er in seiner Bildsprache den Humor rüberbringt. Ist auch so ein Beispiel.
Okay, ja. Wie gesagt, das ist...
Also Bildsprache eben.
Ja, natürlich. Man kann ja, wie gesagt, auch... Ja, es kommt ja sehr viel zusammen. Also man sieht, bei Fotografen ist halt so, man sieht halt eigentlich das Endprodukt zuerst und macht es dann sozusagen, also man geht ja dann quasi rückwärts. Und dann guckt man ja, okay, was macht er anders? Also wir nehmen mal jetzt ein großes Vorbild einfach, was macht denn er anders wie andere Fotografen und warum funktioniert es?
Oder wie kommt er zu diesem Ergebnis, ist ja nicht nur eine rein technische Frage,
sondern nein, natürlich nicht.
Ist ja auch ein Storytelling quasi.
Nein, es gibt halt Leute, die, keine Ahnung, die fotografieren alles in Rot. Und
ja, oder die haben auch diesen gewissen Humor oder diese gewisse Lebenseinstellung, die eben das aus den Bildern macht, was sie tatsächlich sind.
Ja, das können wir so lassen.
Gerade wenn es um gesellschaftliche Sachen geht. Reportage.
Kommen wir nachher nochmal drauf.
Kommen wir. Aber das ist jetzt so ein Punkt, wo man sagen kann, also es geht auch darum, wie bin ich eingestellt zu der Umgebung. Also bin ich zum Beispiel Aktivist oder Aktivist in der gesellschaftlichen Geschichten oder Naturerhaltung und so weiter. Das ist ja alles, was Fotografen eben auch antreibt. Und auch alles das kann im Prinzip auch für uns ein Vorbild sein, zu sagen, das will ich in meiner Arbeit auch irgendwie integrieren. Also wäre eine Möglichkeit zum Beispiel.
Würdest du sagen, man braucht Vorbilder?
Ja, das ist jetzt eben die gute Frage. Ich glaube, das beantworten wir eher gegen Ende, weil wir ja jetzt noch ein bisschen aufdröseln und vielleicht das noch offen lassen. Ich bin der Meinung, ja, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es vielleicht auch ohne Vorbilder gehen könnte. Deswegen machen wir das mal gegen Ende. Wir
können es splitten.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und eine spannende Frage. Vorbilder sind ja etwas, was einen begleitet. Also wie kommt man, oder erstmal fangen wir mal ganz vorne an, wie kommt man denn überhaupt auf Vorbild? Oder wie bist du zu deinen ersten Vorbildern gekommen, als du angefangen hast, dich mit Fotografie zu beschäftigen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass du sagst, habe ich jetzt eine Liste und dann sind das meine Vorbilder, die habe ich gegoogelt. Also man kommt da irgendwie, wie bist du auf deine Vorbilder gekommen?
Wie bin ich auf meine Vorbilder gekommen? Also ich bin durch, also ich habe relativ, in Anführungsstrichen, viele Vorbilder, weil die halt auch teilweise sehr explizite Geschichten machen und nicht alle das Gleiche machen, irgendwie alle ein bisschen anders sind. Klar, die machen alle Fotografie, bis auf einen, der macht quasi keine Fotografie, aber da kommen wir noch drauf. Müssen ja nicht immer nur Fotografen sein, die man als Vorbilder hat. Ich bin halt entweder durch andere, mir bekannte Fotografen drauf gekommen, weil aus irgendeinem Grund die mal zusammengearbeitet haben oder mal was erwähnt haben oder wie wir es jetzt einfach machen, einfach gesagt haben, in irgendeiner Runde bei einem Bier, was ich nicht trinke. keine Ahnung. Man erzählt ja, man war in einer Ausstellung zum Beispiel und er erzählt, ich habe da das Bild gesehen und dann stolpert man darüber, dann wird man vielleicht neugierig, dann schaut man mal nach, okay, was hat denn dieser Mensch gemacht? Schaut sich das an und dann denkt man sich, und dann stellt man vielleicht fest, so wie es bei mir ganz oft war, okay, er hat einen eigenen Stil, er macht irgendetwas anderes wie andere Fotografen, beschäftigt sich dann mit den Leuten und dann stellt man fest, das sieht zwar ganz einfach aus, aber so einfach ist es vielleicht unterm Strich gar nicht. Und so bin ich ganz viel auf meine sozusagen Vorbilder oder auf meine Inspiration, was ja Vorbilder auch sein können, aufmerksam geworden. Also sehr, unspektakulär eigentlich. Ich bin auch nicht auf TikTok, das heißt, es wird da auch schwierig. Okay, ich bin auf Instagram, okay, da sieht man auch mal das eine oder andere. Aber viel ist halt auch so entstanden. Halt einfach mit, man kennt jemanden, man unterhält sich, man sitzt zusammen, man ist vielleicht im Verein und darüber lernt man halt Leute kennen oder andere Arbeiten kennen. Also wie es eigentlich ganz normal ist. Ich glaube, du kannst das vielleicht noch ein bisschen besser erzählen als ich.
Es ändert sich aber auch. Also bei mir war es relativ anders, aber auch eben zeitgemäß. Ich habe in den 90ern Fotografie studiert. Wir haben in unserer Freizeit Hunderte, also wirklich Hunderte von Magazinen geblättert. Und Internet gab es ja nicht. Das heißt, wir haben Modezeitschriften, wir haben den Stern, den Spiegel. Die hatten ja damals noch richtig große Fotostrecken von großen Fotografen drin. Auch in den Modezeitschriften waren große Fotostrecken von den großen Modefotografen
drin. Bei mir war es die Vogue unter anderem. Ist immer lächerlich, wenn ich das erzähle, wenn ich mir damals die Vogue gekauft habe. Aber ich habe sie nicht wegen der Frauen gekauft, sondern wegen der Bilder, die drin sind.
Eine super gute Freundin, auch heute noch von mir, war damals meine Lieblingsvisagistin und die hatte zu Hause stapelweise, also alles, was es gab an Magazinen. Ja. Und war fantastisch. Wir haben diese durch und immer wenn dann was dabei war, was so toll fand, habe ich mit dem Fotografen aufgeschrieben. Wenn der dann mal eine Ausstellung in Hamburg hatte, dann bin ich dahin. Also man hat es praktisch so aus dem richtigen Leben, also damals war das richtige Leben nicht Internet, sondern das richtige Leben waren Zeitschriften. Da hat man die rausgeholt und hat dann sich da seine Lieblingsfotografen, auch seine Lieblingsmodels und so alles Mögliche rausgesucht und hat dann weitergeguckt. Auch dann konnte man ja nicht direkt Filme auf YouTube gucken, gab es auch noch nicht. Dann hat man sich halt Bücher besorgt oder hat sich in der Bibliothek Bücher angeschaut über die Fotografen ja. und so. Oder eben Ausstellungen, das war immer das Beste. Also wenn man dann in Berlin oder Hamburg oder München oder so wohnt, ich war ja in Hamburg, da gab es natürlich auch regelmäßig Ausstellungen von den großen Fotografen der damaligen Zeit.
Das mit der Vogue mache ich heute noch. Aber ich kaufe sie nicht mehr, sondern ich mache es einfach nur abfotografieren. Was
ist halt so viel passt. Werbung drin. So viel war früher nicht drin.
Ja, also Werbung ist ganz furchtbar. Das stimmt. Und mittlerweile auch sehr, sehr teuer, wo man sagt, ich will eigentlich nur wissen, wer das Bild gemacht hat. Deswegen kaufe ich mittlerweile nicht mehr die Zeitung. Ich kaufe natürlich die Zeitung, natürlich.
Also das ist, aber das sind so Sachen. Also da ändert sich auch die Zeit. Also heute hört man es auf TikTok oder auf Instagram oder auf YouTube. Oder wenn man es eben lernt oder studiert, dass mal ein Dozent oder ein Professor oder ein Lehrer einfach mal über einen Fotografen was erzählt und man findet es dann ganz toll und dann bleibt man dran. Also ich glaube, das sind so die normalen Wege, wie man dann eben auf seine Lieblingsfotografen oder Vorbilder auch stoßen könnte, theoretisch. Heute geht es natürlich noch mehr. Ich bin jetzt ganz viel auf YouTube unterwegs. Es gibt so diese Louisiana-Channel zum Beispiel, glaube ich, heißt der. Die haben regelmäßig Interviews mit großen Künstlern, aber auch Fotografen. Und da finde ich auch immer wieder neue, interessante Interviews von Fotografen, die auch zeitgenössischer sind, die ich persönlich nicht kannte. Also man kann da wirklich dranbleiben und auch immer wieder aktuell bleiben.
Ja, und ich glaube auch, dass man heutzutage vielleicht auch einfacher reinkommt als wie zu deiner Zeit. Ne?
Das natürlich.
Ist, also ich meine, wir sind ja alle auf Social Media unterwegs, ob das nur YouTube ist oder Instagram oder sowas. Es muss ja nichts nicht Schlimmes sein.
Das
ist ein anderer Weg.
Also ich habe aber festgestellt, dass diese unendlichen Möglichkeiten auch zu einer gewissen Resignation führen. Also diese Gier, die wir damals hatten, die Zeitschriften durchzublättern, um wieder tolle neue Fotos zu finden, die habe ich heute nicht mehr so. Die sehe ich auch bei jungen Leuten. Vielleicht täusche ich mich aber auch nicht mehr so, weil es einfach überall alles gibt. Hat man nicht mehr so dieses, oh, ich muss das jetzt alles durchsuchen, ich muss das jetzt finden, ich muss da jetzt. Es ist vielleicht täusche ich mich auch, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber damals gab es nur wenige Kanäle, also gerade Zeitschriften oder Ausstellungen, und dann hat man die aufgesogen quasi. Man war da richtig scharf drauf irgendwie. Das vermisse ich so ein bisschen, aber ich möchte jetzt auch nicht für die jüngere Generation sprechen. Vielleicht ist es aus meiner Perspektive anders und es gibt neue, andere Inspirationen.
Ja, gut, okay, ich meine, Bildbände sind ja auch wieder mehr ankommen. Ne? Wenn man so die letzten Jahre mal so Revue passieren lässt, das ist ja schon so. Es gibt auch wieder mehr, was halt nicht im Internet sozusagen läuft, sondern halt klassisch in Buchform. Das ist eine schöne Wende, was das angeht. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Weg, weil es ist, ich habe auch noch sehr, sehr alte Bücher aus den 70er Jahren. Die habe ich halt immer noch.
Ich liebe Fotobildbände. Es gibt immer ein Event, wo ich sie nicht liebe, das ist beim Umzug.
Ach so, ja, aber in Berlin, weißt du ja, gibt es keine Wohnung, von daher.
Da gibt es keine Wohnung, da muss man auch nicht umziehen, dann kann man, das geht ganz gut, Aber es ist wirklich, wirklich eine tolle Sache, Bilder wirklich haptisch auch auf Papier zu sehen, also entweder in einer Modezeitschrift oder eben in einem richtigen Bildband, das ist natürlich schon toll. Also
hat eine ganz andere Wirkung.
Man kann die ganz anders erleben. Ja, jetzt können wir ja mal überlegen, inwieweit. Oder sag mal so, ist es immer so, dass man ein Vorbild hat und man will dann genau so werden? Ach, ich habe noch eins vergessen. Es gibt noch einen Aspekt, einen Vorbildaspekt, den man nacheifern kann, habe ich jetzt schon öfters gehört und ist vielleicht auch so ein bisschen bei jedem mit dabei, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Das ist der Lifestyle des Fotografen, dem man nacheifert. Vielleicht ist diese Zeit ein bisschen vorbei, aber in den 60er, 70er, 80er, 90er, vielleicht noch den Anfang 2000er, war ja Fotograf sein auch ein bisschen was Exklusives, besonders wenn man Promis fotografiert hat oder so. Dann gibt's war ja das so ein bisschen was Weltmännisches. Als Fotograf war man auch angesehen. Und es hat vielleicht auch so ein bisschen dazu gehört zu sagen, ich will auch so werden wie der. Also man fand es einfach cool, mit tollen Models zu arbeiten. Also nicht nur hobbymäßig, sondern auch, das hat, für mich war das auch so ein Grund zu sagen, ich will Berufsfotograf werden, weil ich will das wirklich gewerblich machen, mit richtigen Profis zusammenarbeiten. Also dieses, der Lifestyle vom Profi-Fotograf ist auch so ein bisschen ein Anreiz, der ein Vorbild sein könnte. Und zum Beispiel jetzt so Leute wie Helmut Newton, wo man sagen kann, ja, der hat auch so einen Promi-Lifestyle gelebt. Das kann auch ein Anreiz zumindest damals gewesen sein. Was denkst du dazu?
Ja, auch das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe bei mir, wenn man kommen wir nachher nochmal drauf, auch jemanden, der einen sehr nach außen sehr guten Lifestyle oder sehr schönen Lifestyle hat, auch heutzutage noch, weil er auch nicht selber so alt ist und das halt auch immer noch stark praktiziert. Kommen wir noch dazu. Und ich glaube auch, ja, auch das zählt heute auch also kann natürlich auch eine Art Vorbild sein, dass man einfach sagt, Mom, ich meine, wir sind alles auch irgendwo Träumer, sonst, also ich habe, man kann ja auch mit Fotografie versuchen, Träume umzusetzen, in die eine oder andere Art und Weise, entweder auf den Bildern oder halt, dass man halt sagt, man hat halt diesen Lifestyle. Ich bin jetzt, oder ich versuche so mit meinen Bildern, es so zu schaffen, dass ich mir diesen Lifestyle leisten kann.
Genau, also
sehr einfach ausgedrückt, glaube ich.
Ein ganz schöner Film, der das rüberbringt, ist ja diese, wie heißt der, Blow Up aus den 60ern.
Ja, Blow Up, ja.
Wo dieser Typ diesen Lifestyle völlig übertrieben lebt. Ich glaube, das zeigt so diesen, vielleicht auch Narzissmus von manchen Fotografen auch ganz gut.
So. Ich glaube aber gerade, dass, wenn wir gerade in die Zeit gehen, dieser Narzissmus von manchen Fotografen damals aber auch, das war, warum es funktioniert hat.
Ich glaube auch. Also das gilt, glaube ich, für alle, also für viele Promis. Man muss so gewisse narzisstische Züge, würde ich mal vorsichtig sagen, haben, um überhaupt auf dieser Bühne zu bestehen. Vielleicht.
Ich bin kein Psychologe. Nein, natürlich nicht. Das steht anderen zu, glaube ich.
Also introvertiert und schüchtern ist, glaube ich, die falsche Voraussetzung.
Ja, ich glaube auch. Ja. Aber interessant, noch kurzer Seitweg. Ich fotografiere auch manchmal mit Models draußen auf der Straße. Was ich feststellen muss, ich bin dann anders hinter der Kamera, als wenn ich normal wäre. Ist das bei dir ähnlich?
Das stimmt, ja. Das ist total.
Okay,
war aber ja nur mal so. Das gilt, glaube ich, auch für Künstler, generell auch für Musiker. Mhm. Ich kenne auch Straßenmusiker, die kriegen kaum ein Wort raus, wenn sie irgendwo auf einer Party mit Leuten zusammenstehen. Aber sobald sie ihre Blues-Gitarre umhängen, dann rotzen die vor einer Riesenmenge.
Geht das halt auch um,
da geht's ab.
Ja.
Mhm. Da haben die überhaupt keine Hemmungen mehr. Also das stimmt, das gilt, glaube ich, für viele Künstler. Aber das wäre mal wie so nochmal ein anderer Podcast.
Ja, Themen haben wir genug.
Ja, wir könnten ja jetzt mal, bevor wir dann auch auf deine oder meine Vorbilder mal ein bisschen genauer eingehen, vielleicht noch erwähnen. Ich bin der Meinung, ist auch nicht so, dass ich sage jetzt, wenn ich jetzt ein Vorbild habe oder hätte, ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich sage Helmut Newton.
Natürlich.
Klar.
Na klar.
Dann will ich alles genauso machen wie der. Ich glaube, man hat so für jeden Bereich so sein Vorbild. Also ich finde natürlich auch Helmut Newton toll, aber es ist jetzt nicht ganz mein Stil. Aber es gibt ein paar Aspekte von ihm, die ich toll finde. Und dann gibt es andere Fotografen, wo ich sage, ja, das ist auch toll. Ich will aber auch nicht werden wie der. Aber es gibt bei dem einen ist der Aspekt, bei dem anderen der. Und vor allen Dingen, jeder dieser Aspekte hat zu gewissen Phasen in meiner eigenen Entwicklung und Ausbildung eine wichtigere oder unwichtigere Rolle gespielt. Und dadurch ändern sich auch die Vorbilder. Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe das auch. Ja, ich sehe vor allem auch das so, wenn man halt nicht nur ein Vorbild hat, sondern mehrere Vorbilder hat in Mehrzahl, dass man sich verschiedene Aspekte einfach auch rauspickt und dann sie irgendwo bewusst oder unterbewusst einfach auch irgendwo integriert und daraus natürlich dann wieder was Neues entsteht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch irgendwo wichtig ist, dass man natürlich nicht versucht, eins zu eins irgendjemand zu kopieren, sondern
dafür gibt es auch
Zeiten, ja, das kann man natürlich auch machen.
Zum Üben ist es nicht schlecht.
Zum Üben ist das natürlich super, haben wir, glaube ich, alle mal gemacht. Aber ich glaube, dann irgendwann festzustellen, ich nehme, also beim Backen nimmst du ja auch nicht nur Mehl und Wasser, ne? Sondern es ist halt, du hast halt das, du machst dann eine Prise davon, davon was, ein bisschen Butter, keine Ahnung, und dann wird daraus was Neues, ein Teig. Und wenn ich eine Zutat ändere, dann wird es ein anderer Teig.
Ich tue immer Rum mit rein.
Rum kann eh nicht fehlen, also von daher. Fällt doch nicht auf, wenn die Butter abgelaufen war. Aber so, ich glaube, so sehe ich das. Es ist also irgendwo ein, ne, wir haben eine Auswahl und mixen die vielleicht, also im besten Fall bin ich der Meinung, und mixen die komplett neu zusammen und dann entsteht was Neues. Mhm. Und ich glaube, das ist doch eigentlich auch der Sinn, wo ich sage, warum hat man Vorbilder? Mhm, genau. Ist ja nicht nur so, weil man sagt, man möchte jetzt alles immer eins zu eins kopieren.
Nö, sie helfen einem einfach so ein bisschen auf verschiedenen Etappen, glaube ich, so auf seiner Reise. Helfen sie einem und sie motivieren auch. Also ich finde, die Motivation ist auch ein großer Aspekt. Wenn man dann, also es geht mir auch oft so, manchmal bin ich, wenn ich in einer Ausstellung war, habe ich wieder viel mehr Bock, was zu machen, auch wenn es jetzt nicht meine Lieblingsbilder waren, aber einfach zu sehen, da ist jemand, der hat eine Sprache, der hat ein umfassendes Werk, was schlüssig ist. Und so denke ich immer, wow, klasse. Also die Leute kriegen es ja auch hin und die haben ja auch ihre Probleme zu Hause und sind mal krank oder haben mal keine Kohle oder sonst was. Das sind ja jetzt auch nicht alles Superreiche. Das sind Leute, die im normalen Leben stehen und die schaffen dann solche Werke in so großer, schlüssiger Form. Dann denke ich auch immer, geil, mache ich auch.
Ja, klar. Motivation steht da, genau, glaube ich, auch Motivation mit dabei.
Ja, richtig.
Ja, dass man nach vorne kommt.
Ja.
Schöner Punkt.
Auf jeden Fall, denke ich mal. Und also wie man Vorbilder findet, das haben wir jetzt mal so ein bisschen besprochen. Und wir können es ja mal konkretisieren. Also
wir können ja auch sagen, schreibt in die Kommentare, was eure Vorbilder sind.
Zum Beispiel.
Ja,
komm. Ja, natürlich, ja, logisch. Also auf jeden Fall interessant.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, da haben wir ja, glaube ich, ein sehr breites Spektrum.
Sehr, sehr breit.
Von daher.
Hängt natürlich auch davon ab, in welchem Bereich du fotografierst.
Wir können natürlich jetzt sagen, nicht Peter Lindbergh und nicht Helmut Newton. Dann wird es schwierig, ne?
Ja, dann wird es schon schwierig. Ja, nee, also es gibt schon immer wieder, man kommt schon immer wieder auf ähnliche große Namen, je nachdem, was man fotografiert, aber es gibt natürlich auch Bereiche, Stillleben, Porträtfotografie, wo dann wieder andere Fotografen wichtig sind oder Reportage, Kriegsfotografie, Nachtway, gibt es ja tolle Vorbilder, aber macht ja nicht jeder Kriegsfotografie.
Ist, glaube ich, auch, ich glaube auch, es gibt Kriegsfotografen, ich glaube, es sind jetzt gar nicht so viele.
Nee,
es sind nicht viele. Es gibt ein paar sehr gute.
Ja, ist ein ganz toll, also gibt es richtig tolle, also James Nachtway zum Beispiel ist so einer von denen, die ich ganz klasse finde.
Ich überlege gerade, hat der Warporn gemacht?
Das weiß ich nicht genau.
Weil das kann ich, glaube ich, jedem nahelegen, der mal wirklich außergewöhnliche Geschichte sehen will. Buch nennt sich, nennt sich Warporn. Keine Angst, da sind auch Seiten zusammengeklebt. Nur aufmachen, wenn man das wirklich sehen möchte.
Ja, genau.
Aber interessante Geschichte von dem Buch. Du musst es aktiv wollen, die Bilder zu sehen.
Ja, das ist gut, ja. Ja.
Sehr interaktiver Bildband.
Ja. Also die Vorbilder von mir zum Beispiel, die haben sich entwickelt im Laufe der Zeit. Da kann ich nachher noch was zu sagen. Wie wollen wir mal machen? Sag mir mal ein, zwei von deinen Vorbildern und warum das Vorbilder sind und was die dir geben.
Ich bin ja alt mittlerweile, ich muss mir sowas mal aufschreiben, also ich habe es auch nicht mit Namen so. Ich kann ja mal anfangen mit einem, der kein Fotograf war.
Ja,
also
Vorbild
nicht,
kann auch
also,
ein Künstler
also,
oder
also ja, okay, er hat fotografiert, aber ich glaube, man kennt seine Werke nicht so in dem Umfang wie jetzt von großen anderen Fotografen. Und zwar ist das der Oliver Rolf aus Hamburg, leider vor 2 Jahren verstorben. Ist aber jemand gewesen, der quasi in der Dunkelkammer eine Koryphäe war. Ich habe noch einen anderen Fotografen, mit dem er zusammengearbeitet hat, komme ich dann auch gleich noch. Ich nenne ihn gleich einfach. Er hat durchaus sehr viel mit Konrad Schmidt zusammengearbeitet. Und der war einfach in der Dunkelkammer wirklich, also er hat Dinge möglich gemacht, die eigentlich nicht wirklich gehen. Also von daher, deswegen sage ich, es müssen ja nicht Fotografen sein, sondern das ist einfach die handwerkliche Arbeit, die er gemacht hat, ist super. Und die ist halt einfach auch beispiellos. Und deswegen war es, oder ist es, ja, war es, muss ich ja mittlerweile sagen, weil er kann ja nicht mehr arbeiten, für mich ein großes Vorbild. Weil ich einfach sage, er hat sich einfach so lange mit dieser Thematik befasst und so lange darum rumgewerkelt, bis er das so hinbekommen hat, wie er es wollte. Mhm.
Also Fachgebiet Labor wäre das ja dann quasi.
Genau, richtig. Ja, ja, genau. Konrad Schmidt, werden viele vielleicht schon mal ein Bild gesehen haben, ohne das wissen, dass er es gemacht hat. Wer vielleicht BMW fährt, kennt ihn vielleicht. Er fotografiert unter anderem für BMW Werbekampagnen, wo halt die Autos in Szene gesetzt werden. Hat aber auch Hotel Noir quasi rausgebracht. Es ist halt seine eigene Geschichte, wo er halt in Hotels, er ist sehr viel auf Reisen, der, wenn er in Hotels war, hat er dann über ein Jahrzehnt quasi Bilder gesammelt, alle analog gemacht, alle mit einer Mamiya, mit sehr, sehr wenig Licht und mit deswegen halt auch dieser Rolf in Zusammenarbeit mit ihm, weil er sehr starke ISOs verwendet hat, die man eigentlich so nicht verwenden kann. Mhm. Das Ach, ist also, ja, ne, sag ja, also es ist ja, muss ja nicht immer ein Helmut Newton sein und von daher.
Nein, es muss ja eigentlich nicht mal ein Fotograf sein, man kann auch Künstler als Vorbild haben.
Richtig, also natürlich.
Maler oder Pop-Art-Künstler können auch Vorbilder sein.
Willst du oder soll ich noch einen dritten raushauen, über den wir noch etwas kontrovers reden können?
Hau noch einen raus.
Ich hätte einen tschechischen Fotografen. Und zwar, weiß nicht, ob der was sagt, Jan Saudek.
Ja, das gehört auch zu meinen Lieblingsfotografen.
Ja, okay, aber er ist ja nun etwas kontroverser mit den Geschichten, ja, die er fotografiert. Ja,
krass geil.
Ja, aber moralisch könnte man jetzt sagen, eventuell, also es war, man muss dazu sagen, andere Zeit gewesen. Ne?
Ich finde, er ist Künstler.
Genau, er ist Künstler. Und ich sehe halt in seinen Bildern einen durchaus künstlerischen Anspruch, der eigentlich gut ist. Und ich glaube, man kriegt diese Bilder, die er gemacht hat, heutzutage nicht mehr hin. Also ist jetzt eine These von mir, ich stelle die jetzt einfach aus und sage einfach, so ist es. Ich glaube, solche Bilder, wie er sie gemacht hat, kriegst du in der heutigen Zeit nicht mehr hin.
Naja, es ist auch bei ihm ganz wichtig, glaube ich, ist das richtige, also das, wenn wir schon beim Backen sind, es kommt auf das richtige Mischungsverhältnis an, bei ihm zwischen Humor, Erotik und Fotokunst. Und nur ein ganz bestimmtes Mischungsverhältnis passt. Wenn der Humor fehlt, wird es komisch. Das heißt, er hat einen extrem guten auch Eigenhumor, Selbsthumor. Und genau das rettet ihn davor, dass das Ganze irgendwie schlüpfrig ist. Weil er bringt Sachen, da denkt man so, oh, hauaha, aber es ist einfach so geil, selbst humormäßig, also das ist so ausbalanciert, dass es richtig gut ist. Also auf Deutsch, man kann ihm nicht böse sein. Das ist wirklich, also der hat das richtige Verhältnis zwischen diesen Aspekten. Und ich finde, da gibt es überhaupt kein Thema, dass man sagen kann, das ist irgendwie nicht tragbar oder so. Es ist krass, aber mein Gott.
Nee, aber ist halt, also wenn man gerade seine Bilder heutzutage anguckt, dann wird einem sehr schnell auffallen, hoppala.
Aber was man von ihm lernen kann, und das ist das, was ich, glaube ich, auch lernen wollte oder was ich gerne lernen würde, ist diese Freiheit. Also zu sagen, ich mache es einfach so.
Ja, das stimmt.
Ich kümmere mich nicht drum.
Deswegen ist es für mich ein Vorbild, weil er hat es einfach gemacht.
Genau, er hat es einfach gemacht, wo andere sagen würden, oh nee, das ist ja furchtbar hässlich oder das ist ja over the top, was die Nacktheit oder Erotik oder die alle Körperformen gefeiert hat.
Ja, richtig.
Also
ja,
er war nicht irgendwie insofern sexistisch, also sagt, das sind alles super tolle, schlanke Models, sondern er hat wirklich Leute dabei, weil er sagt, so yes, so jawohl.
Darf man Kunstvibe sagen? Oder werden wir jetzt gepiept?
Ja, er ist einfach
natürlich, gar keine Frage. Also deswegen sage ich ja, er hat halt einfach gemacht, ohne darauf Rücksicht zu nehmen.
Und er hat auch so eine gewisse Menschenliebe, kommt auch darüber. Also er hat die Leute einfach gemocht. Und da, ihm war eigentlich egal, ob die alt oder jung oder dick oder dünn waren. Er hat die irgendwie alle geliebt, die er da fotografiert hat. Und ich glaube, das ist schon, das ist ein tolles Vorbild in einer ganz speziellen Art und Weise. Ja, das kann man sagen.
Ja, weil, wie gesagt, die Frage ist halt, ob man das heutzutage immer noch so sagen kann. Aber ich finde es gut. Ich finde das, weil genau aus dem Grund, was wir gerade so erörtert haben, ist das halt, glaube ich, ein Vorbild. Weil,
nee, unbedingt.
Ja, das hab ich alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Genau.
Ja, soll ich noch ein paar droppen? Ich hätte eventuell auch noch eine Frau anzubieten.
Ja, dann hau mal raus.
Und zwar ist das die Brittany Marquardt. Kommt aus Kanada, USA. Nicht festnageln. Also auf jeden Fall irgendwo vom Teich drüben. War zuerst Model vor der Kamera und hat dann halt festgestellt, dass sie hinter der Kamera besser aufgehoben ist. Und sie arbeitet eigentlich arbeitet sie nur analog, Und ihr Metier ist, sie macht Doppelbelichtung. Und zwar in einer Art und Weise, die, ich glaube, viel Planung braucht. Die sind sehr gut gesetzt, diese Doppelbelichtungen, weil wenn man das analog macht, ich meine, digital ist mittlerweile relativ einfach, aber wenn man das Ganze, die Geschichte analog macht, da muss man halt wirklich gut planen vorher. Und sie hat eine Art und Weise, die sehr schön ist. Also sie hat eine sehr schöne, sie bringt sehr viel, ich würde sagen, Psyche mit rein, auf eine sehr anschreiende Art und Weise. Oh Gott, sehr bildlich gesprochen.
Die kann ich jetzt auch nicht. Schick mir einfach mal die Namen später, dann tue ich die in die Beschreibung richtig mit rein, weil ich will die auch mal googeln.
Die ist wirklich super. Ich finde sie großartig. Habe auch Bücher von ihr, mittlerweile 2 Stück. Ich glaube, so viel hat sie nicht draußen. Und ich finde sie einfach, was das angeht, sehr inspirierend, weil das sie kommt auf Ideen, die einfach cool sind. Das muss man dazu sagen. Ja, ich mache einfach gleich weiter. Ich hätte noch anzubieten, weil wir vorhin beim Lifestyle waren, Vincent Peters. Mhm. Ist bestimmt, glaube ich, auch viel ein Begriff. Emma Watson, glaube ich, sehr bekanntes Bild von ihm. Und was ich bei ihm schön finde, ist, was vielleicht, weiß ich nicht, ob man das weiß oder ob das nicht weiß, er arbeitet sehr viel mit Filmlicht. Fast ausschließlich mit sehr viel quasi, also mit Dauerlicht logischerweise, was das angeht, und sehr harten Licht. Und er benutzt sehr, sehr viel Lichter. Man soll es gar nicht glauben. Es sieht oft nicht danach aus, aber wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man, holla die Waldfee.
Dann sieht man, dass seine Vorbilder eben Kino ist.
Sein Vorbild ist Kino. Genau, richtig. Und das macht auf Bildern natürlich.
Lindberg hat das ja auch.
Ja, richtig. Aber ich glaube, er macht es noch mal ein bisschen anders. Weil anders. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viel Tausende Euro an Set dann rumstehen bei ihm, weil so Filmlichter halt noch nicht gerade günstig sind. Das ist halt was, da ist es halt wirklich so, die Technik auch dahinter. Ne? Wie hat er, du siehst das Bild und denkst dir, scheiße, wie hat er das gemacht? Weil du siehst, es ist Dalicht. Warum kommt von unten auf einmal Licht? Das kann gar nicht sein. Wo kommt denn das her? Und ich glaube, das macht es halt, wo ich halt sage, das ist ein Vorbild für mich, weil ich mir denke, ja, das ist natürlich schon eine Herausforderung, das Licht so zu setzen. Genau, richtig. Ich hätte noch Christian Schuller anzubieten, aber der in Berlin sitzt. Also es gibt ja 2 große Fotografen. Einer heißt Schuller und der andere
Schuller.
Genau, Schöller.
Martin Schöller und
Martin Schuller.
Furchtbar. Genau. Finde ich beide gut.
Richtig. Ja. Sehr netter Mensch, habe ihn mal ganz kurz getroffen.
Der Schöller war ja im Letteverein.
Schöller, genau, aber Schuller nicht.
Schuller nicht.
Hat hier sein Studio immer noch, wohnt auch da in dem Haus. Sehr netter Mensch. Ich habe ihn nur ganz kurz mal getroffen.
Ja.
Aber
ich habe ein Bildband von ihm. Ja,
und er macht halt irgendwie ganz andere Dinge.
Storytelling ohne Ende.
Gut, jetzt macht er auch sehr viel mit sehr viel Farbe und irgendwelche Gegenstände, die er vor die Kamera hält und solche Geschichten, die halt auch sehr interessant sind. Wo es halt auch wieder ist, er macht halt was anders und dann guckt man, okay, warum funktioniert das? Dann denkt sich, was macht er denn da oder was ist das denn für ein Blödsinn? Dann denkst du dir, aber irgendwie funktioniert's.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich auch, ich finde ihn auch gut, muss ich sagen. Ja, die Liste ist eigentlich riesig.
Aber komm, wir kommen doch mal zu deinen, wenn man einmal sagst, du, die
Liste ist riesig. Ich will jetzt gar nicht so viel aufzählen, aber bei mir ist es interessant. Meine Vorbilder waren am Anfang zumindest die großen Fotografen, weil ich eben aus Modezeitschriften viel gelernt habe. Das heißt, am Anfang war das halt wirklich Richard Avedon, der halt auf 8x10 Mode und Porträt, ganz tolle Porträt gemacht hat, der auch sehr virtuos mit dieser Großbildfotografie umgegangen ist und auch sehr weltgewandt war. Und dann gehört natürlich Helmut Newton dazu, da gehört Peter Lindbergh dazu, da gehört David LaChapelle dazu, so diese ganzen großen Größen, also gibt es noch viele, viele andere. Die hat man am Anfang durch ihre Perfektion bewundert, den Umgang mit diesem vielen Material, Studio, Großbildkameras, Entwicklung, Assistenten, Visagisten, Models, also das war halt so eine Riesengeschichte. Und da hat man sich so orientiert. Das hat sich dann so mit der Zeit gewandelt. Also der Anfang war einfach so Lifestyle, Technik, ja, so der virtuose Umgang. So, da will ich auch hin, auch die tollen Bilder, die natürlich dann auf Großbild gemacht wurden, die Porträts. Später wurde es ein bisschen verrückter, da ging es dann so Martin, Jürgen Teller, ganz abgefahrene Fotografie.
Sagt mir auch was.
Ja, Jürgen Teller, genau, der hat wirklich sehr, sehr eigensinnige und sehr crazy Fotos gemacht, muss man einfach sich mal anschauen. Will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Da kam ja auch später kamen ja so ein bisschen so Zeitschriften raus wie Dazed und Confused, die so ein bisschen alternative Modeaufnahmen gemacht haben, die so ein bisschen verrückt waren. Dann kam ja in den 90ern.
Ich wollte gerade sagen, in welchen Jahrgang sind wir denn gerade?
Ja, wir sind in den 90ern. Ja, okay. Also da kam diese Heroin-Schick, magersüchtige Models, so Punk-Models und so weiter. Es wurde also immer verrückter.
Also quasi, was zur Zeit in Berlin ist.
Die Gegenbewegung zu der Glitzerwelt. Und ja, und Martin. Jürgen Teller ist natürlich einer davon. Und dann kamen eher die künstlerischen Sachen und das war dann zum Beispiel Sarah Moon, die auf Großbild Polaroid fast nur unscharfe Bilder gemacht hat. Sarah Moon ist mein absoluter Favorite. Also die hat praktisch nur Polaroid gemacht und hat auch fast keine Bilder, wo irgendwas scharf ist drauf. Und die hat ganz tolle Aufnahmen und Porträts gemacht.
Trennbild oder?
Ja, das war ja alles Trennbild
also
damals.
Also die ja, quasi Polaroid also 55 große, quasi.
Also 4-5 oder noch größer. Und dann eben auch Paolo Roversi, auch ein Meister des Lichtes, ja, okay, der ja, auch mit Light Painting gearbeitet hat. Okay, auch alles stimmt, Großbild ja. Oder ich glaube, sein kleinstes Format war die Hasselblad, also die 6x6. Und das waren so meine Vorbilder, weil die künstlerisch wirklich ganz toll, und da habe ich ganz viel in die Richtung auch gearbeitet. Also ich bin weg von dieser klassischen, perfekten Aufnahme zu diesen eher künstlerischen Sachen mit viel Bewegung drin, auch trotzdem analog, trotzdem Mittelformat, trotzdem Großbild, das ist schon toll. Und jetzt ändert sich das wieder, seit ich jetzt wieder zurück bin, in die analoge Fotografie zurück bin, gehe ich sogar eher in die Richtung, dass die Perfektion immer unwichtiger wird. Also eins meiner größten Vorbilder im Moment ist Araki.
Araki, ja, okay. Ja.
Einfach weil, und da muss ich ein bisschen ganz kurz ausholen.
Für die, die ihn nicht kennen.
Naja, Araki ist jetzt nicht das, was man einen Spitzenfotografen nennen würde, der ja stundenlang Einstellungen macht, bis er ein Foto macht, und der fotografiert ständig immer und überall und alles. Mhm. Araki, wenn der morgens aufsteht, sagt er selber in seinem Interview, das Erste, was er macht, ist den Himmel fotografieren, weil seine Frau gestorben ist in den 90ern und die ist da, und dann fotografiert er den Himmel und dann fotografiert er alles, was er sieht, das Essen, das könnte ein guter Instagram-Fotograf sein, fotografiert die Leute, fotografiert, er macht Blumen, Pornografie, Shibari, Landschaft und zwar alles so Klick und weiter. Also nichts wirklich mit extremer, das, was wir jetzt Perfektion, aber er hat eine Lebensphilosophie entwickelt und eine kindliche, naive, explosive, gestalterische Kraft entwickelt, die ich unheimlich bewundere. Und das ist was, was ich denke, das ist so die Essenz, vor allen Dingen, wenn man in der Fotografie schon länger drin ist und auch so ein bisschen sich mit der Technik auskennt und auch keine Lust mehr hat, sich zu sehr nur mit Technik zu beschäftigen. Also wenn man es, wie auch bei der Musik, wenn man es dann kann, das Instrument beherrscht, dann kann man improvisieren. So würde ich das mal sagen. Okay. Und da ist eben zum Beispiel Araki einer der Künstler, der das zur Perfektion bringt. Also Perfektion nicht in Form von Perfektion der Technik, der Bilder, sondern Perfektion zu sagen, ja, das Bild für Araki zum Beispiel ist das Foto, ist ein eigenes, sobald das Foto gemacht ist, gehört es nicht mehr mir, dann hat es sein eigenes Leben.
Oh,
er setzt also ein Foto in die Welt,
ja, okay, das,
und dann ist es in der Welt und dann ist es nicht mehr seins. Ja. Oder zum Beispiel sagt er fotografiert nur analog, weil ein Mensch kommt durch die Fruchtblase der Mutter, durch die Flüssigkeit auf die Welt. Er wird also als Organisches geboren und das Foto muss eben auch durch das Wasser, durch den Entwickler gehen, um auch ein lebendiges, eigenständiges, Anführungszeichen, Wesen, also Foto zu werden. Und das kann ein digitales Bild nicht, sagt er. Und ich finde,
ja, da hat er aber durchaus recht.
Alles irgendwie klasse. Und das ist so eine Befreiung für mich. Und da gibt es auch andere Fotografen noch. Aber ich sehe halt so die Entwicklung in den Vorbildern sehr stark. Also am Anfang von diesen ganz großen Perfektionisten, technisch ganz klasse gemacht, auch teilweise auch gestalterisch ganz gut, Ansel Adams und so weiter, bis hin zu den mehr freien Sachen, also Jürgen Teller, ja, es gibt viele andere. Und dann bis hin eben zu so ganz verrückten Leuten wie Araki, die einfach sagen so, ich mache jetzt einfach und ich produziere jetzt einfach. Und das ist so für mich die Entwicklung. Das heißt, die Vorbilder haben praktisch im Laufe der Zeit immer wieder gewechselt oder wurden abgedatet, was nicht heißt, dass ich nicht jetzt auch noch Fotografen wie Jim Rakete, wie Ansel Adams, wie Richard Avedon nicht gut finde. Aber es ist nicht mehr das, was mich jetzt dazu inspiriert, dem wieder nachzueifern, weil das ist praktisch schon
durch das Thema.
Durch, also für mich durch. Ja, ich gucke immer, und wenn eine Ausstellung ist, gucke ich mir die super gerne an, weil ich finde die Arbeiten immer noch toll. Aber ich bin schon wieder irgendwie in eine andere Richtung unterwegs.
Ja, und es ist ja auch ganz oft, ja, man entwickelt sich, also man selber entwickelt sich ja.
Hoffentlich.
So, in der Regel, nur ins Gute oder ins Schlechte, muss man sehen. Genau. Aber man entwickelt sich ja auch weiter. Und gerade wenn die Fotografen ja auch noch leben, ist es ja auch so, auch sie entwickeln sich weiter. Das heißt also, nur weil mir Zeitpunkt jetzt mir die Arbeiten gefallen, heißt das ja nicht, dass die Arbeiten in 5 Jahren von dem Fotografen mir immer noch gefallen, weil er vielleicht in 5 Jahren was völlig anderes macht. Es ist genau. Ja immer nur eine Momentaufnahme. Und ich glaube, es gibt auch keinen Stillstand, was das angeht.
Sollte man auch nicht. Also gerade in den Medienberufen gibt es ja viele neue Aspekte, wie zum Beispiel KI oder überhaupt erstmal die digitale Fotografie, dann die KI, die einfach ein Eigenleben entwickeln, wo man sagt, ja, das muss ich jetzt nicht auch noch machen. Oder ich muss jetzt nicht gegen eine KI anstinken, was die Kreativität anbelangt. Ich mache eine eigene Kreativität. Also vor digital und vor KI hat man gerne künstliche Welten erschaffen, irgendwelche Leute in irgendwelche Hintergründe reinmontiert durch viel Photoshop und Freistellung und was weiß ich, brauchst du heute nicht mehr, weil die KI spuckt dir das täglich zu Millionen raus, wozu soll ich es machen? Ich mache was anderes. Also einfach, dass man sagt, ja. Es ändert sich auch einfach durch die Technologie, ändern sich auch die Möglichkeiten natürlich, aber auch manche Möglichkeiten werden halt irrelevant, weil es halt die Technik viel besser, billiger und kann, keine Ahnung.
Deswegen machen wir einfach analog, das heißt, wir
entziehen naja, das. Ist ein Grund, das ist mit ein Grund, ja, genau. Das ist mit ein Grund und ich retuschiere auch immer weniger, habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe früher wie ein Wahnsinniger retuschiert und auch ein Satz von Araki, der war mal in einem Interview irgendwo in Paris in einem großen Museum. Und dann sagt der Typ, der das Interview geführt hat zu Araki, wir müssen noch mal ganz kurz anfangen, da ist ein LKW außen vorbei gefahren. Da sagt Araki, nee, wir machen weiter. Das Rauschen im Hintergrund müssen Sie lernen zu akzeptieren.
Das ist schön.
Das ist ganz klasse, der Satz. Und jetzt ist es auch so, wenn jetzt irgendwas im Bild ist, im Hintergrund, was eigentlich nicht geplant war, und es ist nicht ganz furchtbar kontraproduktiv zu meiner Bildaussage, dann lasse ich es drin. Man muss damit leben, das Hintergrundrauschen zu akzeptieren, weil es gehört zum Leben dazu. Ein Bild, in dem alles wegretuschiert wird, was nicht geplant war, ist tot. Also in seiner Ansicht. Ah ja, und ich finde das in einer gewissen Weise auch richtig. Also es hilft zu akzeptieren, dass einfach das Leben dem Foto einen Inhalt gegeben hat, den, also wenn ich das nicht will, dann muss ich halt besser vorher planen. Aber mir macht zum Beispiel auch keinen Spaß mehr.
Mit der Planung, das ist so eine Geschichte. Da gibt es ja, Omas mit roten Jacken, die dir einfach durchs Bild latschen.
Zum Beispiel finde ich es stinkelangweilig, also bei Jobs mache ich es manchmal, aber vor weißem Hintergrund alles zu fotografieren. Das ist so, man tötet quasi das Leben um das Objekt herum.
Ja, ich.
Es ist eine ganz spezielle Ansicht, natürlich.
Ja, natürlich.
Aber die kann man einnehmen und man hat eben dann, das will ich damit sagen, eben auch Vorbilder, die das unterstützen und sagen, ja, nee, das Leben muss drin sein im Foto. Und wenn jetzt mal gerade jemand im Hintergrund irgendwie schräg, unscharf vorbeiläuft, dann ist er halt drin.
Ich habe da so ein böses Erlebnis mit so einer Oma mit Rollator und roter Jacke bei einer Hochzeit gehabt. Seitdem sage ich mir...
Nee, aber also
genau. Und die ist nicht weggegangen. Auf allen Bildern nicht. Kannst du vergessen. Also.
Ja, ja. Nee, natürlich. aber einfach, ja, es hat auch viel mit der inneren Einstellung zu tun und mit der Einstellung zu dem, was ist Gestaltung und was ist das, was ich auch erreichen möchte. Und dann wechseln die Vorbilder auch dementsprechend. Oder man ändert sich aufgrund der Vorbilder, die man praktisch gewinnt oder die man neu entdeckt, sozusagen.
Ich komme mal jetzt mit einer schönen toxischen Frage. Hast du denn, würdest du sagen, dass du vielleicht auch ein Bild im Vorbild vielleicht in der Musik hast, die das irgendwie prägt? Ja, wie sage ich das? Also außerhalb des Fotografenkosmos sozusagen, weil ich ganz kurz.
Ich habe ein gutes Beispiel. Ja,
ganz kurz, weil ich sage mir, ich arbeite ganz oft, wenn ich im Studio bin und gerade mit Models oder so arbeite, ich arbeite ganz oft mit Musik. Weil für mich gehört das zusammen. Ich finde das immer ganz schwierig. Ja. Wenn immer alles totenstill ist, man quasi die Stecknadel fallen hört und nur irgendwelches komische Anweisungen von Fotografen oder Visagistin oder wie auch immer kommt. Ich finde, dass Musik und Fotografie irgendwie sehr eng miteinander ist. Und deswegen ist jetzt halt einfach meine Frage, hast du da was? Also, du hast gesagt, du hast ein gutes Beispiel. Hau mal auf.
Ja, also ich mag auch Musik. Ich mache auch meine eigenen Playlists auf Audiokassette.
Und du kommst mit dem Ghetto-Blaster dann.
Ja, mit dem Ghetto-Blaster, genau. Aber ich habe ein gutes Beispiel, wie auch in der Musik ähnliche Aspekte wirken können. Zum Beispiel, ich habe früher ganz viel, auch heute auch noch, aber Jazz fotografiert. Und ich hatte damals so einen Generator, so einen Blitzgenerator, wo man das Piepen nicht abstellen konnte. Und dann war es ganz oft so, ich habe halt fotografiert, piep. Und dann gab es halt Musiker, die sagen, hey, kann man das nicht abstellen, das nervt ja. Und einmal war eine Jazzband auf der Bühne und ich fotografiere so beep und der Klarinettist macht den Ton nach beep und dann haben die angefangen über das Thema zu improvisieren. Und das ist geil.
Schön.
Das ist geil, also ja. Eben nicht die Umwelt verteufeln, sondern einfach mit einzubeziehen. Das ist halt wirklich, das ist souverän. Ich finde sowas souverän und das kann man in der Fotografie halt auch machen. Und wenn dann zum Beispiel, wenn man dann, ich finde auch so Bilder ganz toll, wenn man jetzt zum Beispiel, die gibt es so auch schon länger, das ist nichts Neues, auch Richard Everton hat so Bilder gemacht oder auch Sarah Moon, Modeaufnahmen von einem weißen oder grauen Hintergrund, aber die Aufnahme ist so gemacht, dass man das Studio noch ein bisschen außenrum sieht und dann steht da halt noch irgendwie so ein Trolley mit Kabeltrommel oder, also die absichtlich noch die Umgebung mit einbeziehen, dass man so dieses Studio-Feeling hat. Also nicht zwangsweise immer alles ausblenden und nur den weißen Hintergrund nehmen, sondern auch zu sagen, hey, das Lebensgefühl, die Umgebung kann da auch mit drin sein. Und das gibt dem Bild sogar noch ganz viel, weil man so sieht, ach guck mal, so ein 80er-Jahre-Studio, wo die dann in ihren Klamotten vor dem weißen Hintergrund steht, das hat unheimlich Charme.
Ja, das stimmt. Also manchmal mache ich das auch noch und das ist einfach cool.
Ja, also man muss nicht immer, es gibt ja so Leute, die alles wegretuschieren. Wenn dann irgendwas doch noch, keine Ahnung, im Bild liegt, dann wird sofort alles wegretuschiert. Das muss alles super clean aussehen, aber dann ist es auch tot. Klar, für irgendwelche Werbesachen braucht man das, aber also da hat sich auch viel geändert und meine Vorbilder haben sich eben mit dem Ganzen auch geändert.
Also können wir zusammenfassen, es ist ein Prozess, der hoffentlich nie aufhört.
Es ist ein Prozess und vor allen Dingen, der darf nicht aufhören. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen zu sagen, so jetzt bin ich wer, jetzt kann ich was, jetzt habe ich meine Kunden, jetzt habe ich meine Kunst und jetzt bleibt alles exakt auf diesem Level und ich mache nie wieder was anderes. Das kann man natürlich machen, ich würde es niemandem verbieten, aber immer wieder in Ausstellungen gehen, auch vielleicht, wenn man nicht der absolute Fan von dem Fotografen ist, der da ausstellt. Mir passiert es ganz oft, dass ich dann zu einer Ausstellung gehe, wo ich denke, naja gut, ist jetzt nicht mein Thema. Und dann sehe ich aber was und denke so, ach, schon gar nicht schlecht gemacht. Könnte man irgendwie auch auf mein Thema adaptieren oder so. Ja. Also es passiert auch.
Ja, ist ja, glaube ich, auch ein guter Aspekt, was das angeht.
Unbedingt, also unbedingt immer dranbleiben, immer wieder neue Ausstellungen angucken, neue Bildbände, einfach mal zu diesen Kunstbuchhandlungen gehen, einfach mal stöbern.
Und einfach mal ein Bildband kaufen.
Einfach mal einen mitnehmen, genau.
Wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören, das ist ganz furchtbar.
Weil man entdeckt immer wieder Sachen, die einen bereichern können und die einen auch weiterbringen. Und ich glaube, das gilt aber generell auch in allen Berufen, wer wirklich gut sein will, sollte immer sich weiterbilden, also auch immer weitermachen. Also nicht sagen so, ich bin jetzt der Meister und jetzt passiert nichts Neues mehr.
Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Schönes Schlusswort. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint oder welche Vorbilder ihr habt. Und wenn, dann bitte auch kurz dazu schreiben, warum oder was bringen euch diese Vorbilder genau für eure Arbeit. Vielleicht machen wir ja mal nächstes Mal oder so, und dann könnten wir mal machen, wenn jetzt gute Kommentare kommen, dass wir einfach mal auch so ein paar Sachen anonymisiert natürlich vortragen, wenn da was Interessantes dabei ist. Könnten wir ja mal.
Klar, natürlich.
Also in die Tasten hauen. Und
so ist es.
War ein spannendes Thema. Wir haben das sehr kurzfristig jetzt entschieden und ich habe erst so ein bisschen Angst gehabt, so, ob mir da was einfällt, aber uns fällt immer was ein. Ich glaube, das ist nicht so das Problem. Das Interessante ist ja, je mehr Podcast wir machen, desto mehr Themen poppen auf.
Ja.
Habe ich das Gefühl.
Das ist aber doch super so Liste, für alle Beteiligten.
Wir hatten so eine Liste von 10, 15 Themen am Anfang und ich glaube, jedes Mal wird es mehr.
Genau, und da sind wir noch lange nicht abgearbeitet.
Die sind nicht abgearbeitet. Das
auf jeden Fall. Also da kommt auf jeden Fall noch was.
Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Johannes.
Ich bedanke mich bei dir. Wieder.
Und das war der Podcast Fotografie pur und dann einfach bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.